So, herzlich willkommen zur 21. Folge unserer Kabinenpredigt. Wir sind heute leider, müssen wir sagen, wieder nur zu zweit. Wir müssen heute einen Ticken früher aufnehmen, deswegen kann der Tom leider wieder nicht dabei sein. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass mich der Max heute wieder unterstützt. Wir sind ja sozusagen das kleine Grundgestänge, sage ich mal, von unserem kleinen Zelt. Max, wie geht's dir? Alles gut?
Ja, für ein Gestänge geht's mir sehr gut. Ja, alles top, alles bestens. Könnte nicht besser sein. Bei dir hoffentlich auch alles im Lot.
Bei mir auch alles super. Habe jetzt die erste Woche von meinem Praktikum hinter mir. Und es macht Spaß, macht Laune. Ich freue mich auf die nächsten Monate. Und ja, zur letzten Folge wollte ich noch mal ganz kurz was anmerken. Einige von euch haben es gehört und sich auch bei uns gemeldet und gefragt, was sei denn mit unserer Audioqualität los gewesen? Ja, letzte Woche haben wir, sage ich mal, eher spontaner aufgenommen als sonst. Deswegen hatten Tom, Max und ich alle drei allesamt kein Mikrofon zur Hand, was wir normalerweise natürlich haben. Und deswegen litt die Audioqualität da ein bisschen darunter. Ich hoffe, dass ihr uns verzeihen könnt. Und diese Woche, diese Folge ist natürlich wieder alles beim Alten. Und ihr hört unsere Stimmen wieder in der schönsten und reinsten Form, die wir euch anbieten können. Nicht wahr, Max?
Ja, also besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Jetzt muss ich nur noch irgendwann mein Mikrofon mal bei dir abholen, ja, damit ich ja nicht nur über meinen Laptop aufnehme. Ne?
Ja. Oder ich fahre es dir mal vorbei. Vielleicht bietet sich ja mal eine Möglichkeit an.
Sonntags bei einem wunderschönen Spiel des VfR Waldorf mit einem kühlen Bierchen an der Seitenlinie.
Das ist alkoholfreies Bierchen natürlich für mich, aber ja, das nehmen wir dann auch schön in die Folge auf und besprechen dann die Leistungen von unserem Starter-Hüter Max Hartl.
Ja, das ist wahrscheinlich dann eine relativ kurze Folge. Naja.
Können wir dann so einen kleinen Part Kreisliga C. Oder wo spielt ihr?
Ja, Kreisklasse C Heidelberg West ist der komplette Name der Liga.
Okay.
Die Unabsteigbahn.
Ja, das denke ich mir, Max.
Tiefer geht's nämlich nicht mehr.
Das dachte ich mir schon.
Die Klassenerhalts-T-Shirts sind gedruckt.
Jedes Jahr aufs Neue.
Jedes Jahr aufs Neue.
Und ihr benutzt einfach immer die alten und tapet so die Jahreszahl einfach weg und schreibt es neu drauf mit Edding. Ja, wahrscheinlich habt ihr im Verein auch nicht so viel Geld für neue.
Genau. Ja, da geht für Mannschaftsfahrt und Bier geht das Geld aus der Mannschaftskasse raus. Na, da haben wir für die Aufstiegs- oder Aufstiegs-Shirts, für die Nicht-Abstiegs-Shirts keine Kohle in der Mannschaftskasse übrig.
Ja, das ist aber auch okay.
Ja, der DFB hat anscheinend auch keine Kohle, ne?
Ja, stimmt.
Das ist ja eine fantastische Überleitung, bevor wir über das Sportliche reden. Denn ich möchte ja auf einer guten Note heute aufhören und nicht auf einer etwas komischen. Jetzt wird ab 2027, jetzt gehen wir voll rein in die Themen, lieber Tim, ab 2027 wird die deutsche Fußballnationalmannschaft beziehungsweise alle DFB-Mannschaften werden dann nicht mehr von Adidas, sondern von Nike ausgerüstet. Das Ganze hat ja bis hin zur Politik Reaktionen hervorgerufen. Also ich glaube, die Politik war in keiner Frage parteiübergreifend so geeint in den vergangenen Jahren wie darin, dass man doch unbedingt Adidas als Ausrüster hätte halten müssen. Jetzt gibt es ja logische Gründe für den Wechsel, nämlich das Geld. Dem Vernehmen nach, ne? Tim hat Nike das Doppelte geboten.
Mehr als
von
das Doppelte.
Das Adidas sogar geboten hat. Ne? Also wie ist da so, bevor ich was dazu sage, wie ist da so deine Meinung zu der ganzen Geschichte?
Ja, also erstens ist es eigentlich banal, die Diskussion, weil es ja nur um einen Ausrüster geht. Ja, das sollte ja eigentlich ist es ja gar kein Thema, wo man sich so drüber echauffieren sollte. Aber es ist nun mal so, dass die deutsche Nationalmannschaft seit Jahrzehnten von Adidas ausgerüstet wird. Und das einfach in den Köpfen verankert ist, dass das Trikot mit den drei, also mit den drei Streifen und Adidas mit der deutschen Firma einfach, es ist einfach schön, diese Verbundenheit zu dem Sponsor. Und ich war auch in der Hinsicht wirklich enttäuscht, weil ich dachte, oh, kann man in dem Bereich nicht ein bisschen absehen davon, dass die halt mehr als das Doppelte zahlen. Und ich weiß, das Fußballgeschäft ist viel mit Geld und viel mit finanziellen Sachen behaftet. Aber es tut mir einfach weh. Ich finde es einfach schade. Ich finde es einfach schade, weil ich denke, das ist Deutschland, ein deutsches Trikot ist einfach Adidas und das bleibt auch Adidas. Und ich bin mir sicher, dass die Diskussionen rund um das Thema weiter, wahrscheinlich bis 2027 weiter so laufen werden und weiter so ein Thema in den Medien sein wird. Ja, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht richtig sagen, was mich so verärgert oder so enttäuscht bei der Sache. Außer, dass es halt wirklich einfach, ich finde es einfach schade irgendwie. Ich weiß nicht, Max, was da deine Gefühlslage ist zu dem Thema.
Ich finde es auch schade. Ich finde es aus sogar zwei Perspektiven relativ schade. Du hast die eine schon genannt, einfach aus der traditionellen Brille mal gesehen. Adidas seit Jahrzehnten Ausrüster, nicht immer auch Trikot-Ausrüster. Deutschland hat auch mal mit Umbro gespielt in den 70ern oder Erima beispielsweise 1954. Die Trikots beim WM-Titel waren von Leutze.
Da bin ich wieder froh, dass wir dich als Lexikon dabei haben, Max.
Richtig, aber 1954 hat ja diese ganze Beziehung der Nationalmannschaft zu Adidas angefangen, denn der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, oder wenn man auch mal die Dokumentation Das Wunder von Bern gesehen hat, dass ja die deutsche Nationalmannschaft damals auch Weltmeistertitel wurde, weil Adidasler damals, der Adidas-Gründer, denen an die Fußballschuhe Schraubstollen dran geschraubt hat zum ersten Mal und die deswegen auf dem sehr nassen und tiefen Rasen im Berner Wankdorf-Stadion, in dem das Finale stattfand, besseren Halt hatten als die Ungarn, die der Finalgegner waren und das mit auch ein Schlüssel zum Sieg gewesen sein könnte. Also, so hat die Geschichte mit Adidas und der Nationalmannschaft sozusagen angefangen. Und dann ist, glaube ich, ab Ende der 70er Jahre, ich glaube ab 1978, wenn ich mich nicht irre, ist die Nationalmannschaft komplett von Adidas ausgerüstet worden. Das ging ja sogar so weit, dass bis zur WM 2006 die Spieler auch alle mit Adidas-Schuhen spielen mussten. Also auch wenn sie im Verein beispielsweise Puma oder Nike gespielt haben, in der Nationalmannschaft war Adidas Pflicht bis 2006. Das ist dann danach gekippt worden, was ja auch richtig ist. Was soll ich denn, nur weil ich für die Nationalmannschaft spiele, andere Schuhe anziehen, mit denen ich vielleicht ein ganz anderes Gefühl habe. So, das aber nur nebenbei. Deswegen finde ich das schade, dass Adidas vor allem als größtes deutsches Sportunternehmen nicht mehr das größte deutsche Team sponsert. Ja. Ja, ich meine, der FC Bayern wird von Adidas als beste Vereinsmannschaft ausgerüstet und die Nationalmannschaft, das Steckenpferd von Fußball Deutschland, wird eigentlich auch vom Marktführer in Deutschland, vom größten deutschen Sportunternehmen ausgerüstet. Das ist ja klar. Und es ist dann schwierig, den Leuten das irgendwie zu erzählen, ja, wir werden jetzt von einem US-Konzern ausgerüstet, der aber halt der führende Sportartikelhersteller der Welt ist und der eben das Doppelte bietet. Das kann man jetzt natürlich aus DFB-Sicht damit verstehen, weil der DFB finanziell überhaupt nicht gut dasteht. Die können diese Mehreinnahmen definitiv gebrauchen. Das ist wichtig für den DFB. Und aus der Hinsicht kann ich es dann wieder nachvollziehen. Aber aus traditioneller Sicht finde ich es extrem schade. Und dann habe ich noch die zweite Sichtweise. Na, eigentlich sind es dann drei, weil die finanzielle habe ich ja auch schon jetzt gesagt. Die dritte ist, dass ich aber auch Adidas einen Vorwurf mache. Dem DFB vielleicht gar nicht so, weil die müssen auch auf ihre Finanzen gucken und so weiter. Ja, klar. Und vielleicht, natürlich kann man vielleicht an anderer Stelle was einsparen, ja, und so weiter. Aber auch Adidas, dass ihnen anscheinend das Ausrüsten der deutschen Fußballnationalmannschaft eben dann dieses Geld auch nicht wert zu sein scheint. Das muss man ja dann auch ganz klar mal so anmerken.
Und man kann ja grundsätzlich davon ausgehen, dass sie dieses Geld hätten. Beziehungsweise dann lassen sie halt irgendeinen anderen Verein oder so fallen, den sie irgendwie ausrüsten.
Um Bayern halt alles,
ja, nee, aber halt, ja, irgendjemand anderen, keine Ahnung. Um halt der Ausrüster der Nationalmannschaft zu sein. Also, ja, ich sehe das auch, dass man denen vielleicht da so einen kleinen Vorwurf machen kann. Aber ja, ich finde es einfach wirklich schade. Ich weiß, ich glaube, ich spreche da vielen auch Zuhörern jetzt aus der Seele, wenn ich sage, es ist halt einfach schade. Es ist mega schade, weil einfach auch legendäre Trikots entstanden sind zu der Zeit. Und ja, es hat halt so einen faden Beigeschmack irgendwie. Ja.
Und gefühlt gehören auch die drei Streifen aufs Nationaltrikot,
ja,
oder?
Ja, also, das meine ich ja. Also,
das ist ja fast Teil des Designs, die Streifen.
Ja, es sind doch so, das sind legendäre Designs. Und jeder weiß, wenn er ein weißes Trikot mit drei Streifen sieht, assoziiert er das sofort mit der mit der Nationalmannschaft. Und das wird halt einfach nicht mehr so sein. Und das finde ich auch echt schade. Ja.
Das ist richtig. Aber wenn wir 2028 beim ersten Turnier dann mit Nike, das müsste ja dann auch wieder eine Europameisterschaft sein, wenn wir da mit Nike Europameister werden, ist dann, glaube ich, die Diskussion auch schnell wieder beendet.
Das glaube ich.
Wahrscheinlich, wenn es dann sportlich nicht läuft, wird das noch auf den Ausrüster zurückgeführt. Ich weiß ja, wie es läuft bei uns in Deutschland.
Wer weiß, wie das vielleicht, vielleicht kommt auch Nike einfach gar nicht mit diesem Backlash da zurecht und sagt, okay, in so ein Fettnäpfchen treten wir nicht nochmal, wir ziehen unser Angebot zurück oder so. Also,
ja.
Wer weiß.
Wer weiß. Aber auf jeden Fall hat jetzt die Nationalmannschaft noch 2,5 Jahre in Adidas vor sich und vielleicht werden wir ja 2024 in ein paar Monaten nämlich, lieber Tim, schon Europameister, oder? Das ist ja gerade wieder, das ist ja die typische Stimmung bei uns in Deutschland von Vorrunden aus und Weltuntergangsstimmung, macht ein Spiel uns jetzt beinahe schon wieder zum Europameister. Ist das nicht immer schön und immer wieder erstaunlich?
Es ist einfach geil. Aber ich finde es super. Ich weiß noch ganz genau, als wir die Folge nach der letzten Länderspielpause hatten. Und da habe ich dann, glaube ich, die Folge beendet mit, ich hoffe, dass wir einfach im März dann positiv über die ganze Sache reden können und endlich mal ein gutes Spiel gesehen haben, was uns irgendwie Hoffnung für die anstehende EM gibt. Und ja, ich würde sagen, so ist es jetzt, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, dass das ein überragendes Spiel war. Ein überragend gutes Spiel. Ich meine, die haben ja, das war das beste Spiel der Nationalmannschaft spielerisch, das ich seit Jahren, das ist keine Übertreibung, das ich seit Jahren gesehen habe. Gegen eine Mannschaft wie Frankreich, die zugegebenermaßen nicht gut gespielt hat, die aber, finde ich, auch schon die vergangenen Turniere, obwohl sie so erfolgreich waren in den vergangenen Turnieren. Frankreich war für mich nie die fußballerisch beste Mannschaft. Die kontern viel, weil sie so schnelle, überragend gute Außen haben. Mbappé, Dembélé. Aber die haben jetzt nie die Mannschaften gefühlt auseinandergenommen und hergespielt, sondern die kommen viel übers Tempo, viel über Konter, überlassen dem Gegner extrem viel den Ball. Und das hat uns jetzt am Samstag sehr, sehr geholfen. Und also wie wird das, der Ball, der lief ja so unfassbar. Und wenn du natürlich den Anstoßtrick, wenn der so funktioniert, nach 8 Sekunden, ich war gar nicht drauf vorbereitet.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe mich auf die Couch gesetzt.
Ich auch.
Und habe Anpfiff, nur kurz was am Handy geguckt, kurz am Anpfiff. Und Tor. Und ich habe gedacht, ey, was ist jetzt los?
Echt, ich hab's auch gar nicht gepackt. Und ich war auch noch irgendwie zwischen Esstisch und Fernseher, weil ich gerade noch gegessen habe. Und dann höre ich nur so, Tor. Und ich dachte so, was, hä? Wie schnell ging das jetzt? Dann sehe ich Florian Wirtz in der Jubeltraube. Also ich dachte, und das war genial. Ich habe auf TikTok gesehen, wie jemand unter so einem Video kommentiert hat von dem Tor. Die EA sollte mal den Anstoßbug irgendwie ausmerzen. Weil es ja bei dem Spiel ja auch oft so ist, dass man irgendwie nach dem Anstoß direkt einfach durchlaufen kann und ein Tor schießen kann. Ja, ich glaube, das war genial. Also auch wie das, also es war einstudiert, brauchen wir nicht drüber reden, haben sie ja auch danach zugegeben und gesagt. Das Traurige ist halt, jetzt sind sie halt drauf vorbereitet, die Gegner, ne?
Also, ja, natürlich, aber wobei, was heißt drauf vorbereitet? Das macht man ja nicht nach jedem Anstoß. Wenn du das immer mal wieder einstreust, bleibt das trotzdem eine Überraschung. Aber das hat ja sofort gepasst und vor allem hat sich, also besser kann sich Toni Kroos nicht wieder ins Nationalteam einfügen, als mit dem Ball, sind wir mal ehrlich. Und dann ist ja das gesamte Spiel, ist Toni Kroos von jedem einzelnen Spieler auf dem Feld immer gesucht worden. Jeder Ball zu Toni Kroos, der bestimmt das Spiel, der lenkt es, der gibt das Tempo vor. Toni Kroos macht das deutsche Spiel. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, weil er bestimmt, was abgeht auf dem Feld. Und das finde ich so überragend. Und das hat dem Spiel so gut getan, dass Kroos wieder dabei war. Und der ist ja auch gegrätscht. Der hat Zweikämpfe geführt. 75% Zweikampfquote, 95% Passquote. Das ist ja Wahnsinn. 146 Ballkontakte. Ja. Brutal. Besser kann man nicht zurückkehren in die Nationalmannschaft. Besser geht's nicht.
Nee, das stimmt. Und du sagtest es ja, also die Franzosen haben ja auch wirklich irgendwie kein Land gesehen. Klar, es gab mal diese Phase in der ersten Hälfte, wo irgendwie nach 25 Minuten, wo die mal so ein bisschen am Drücker waren. Aber ich glaube, da kam auch das raus, was du meintest. Die spielen in so Ballbesitz, in ballbesitzbasierten Fußball, spielen die das einfach nicht wirklich gut. Die kommen einfach über die Geschwindigkeit. Einmal haben Mbappé und ich weiß gar nicht, wer es war, haben da die rechte Seite so ein bisschen schlecht aussehen lassen mit einem Doppelpass und er war irgendwie durch, wo dann, glaube ich, Ter Stegen auch gut hält. Aber sonst ist da nichts Gefährliches passiert grundsätzlich, also nichts, an das ich mich jetzt noch erinnern kann. Und genau das ist es. Ich glaube, wenn du als Mannschaft gegen so ein Team rangehst und sagst, ey, nee, wir machen jetzt das Spiel, dann stellst du die vor echt große Probleme. Dann kriegst du es natürlich auch gut hin mit der Konterabsicherung, dass so ein Andrich da alles neben Toni Kroos wegräumt und wegholzt, was es gibt. Und mit dem Kimmich muss ich auch nochmal loben, weil der es als Rechtsverteidiger wirklich gegen Mbappé auch sehr, sehr gut gemacht hat. Hat die Geschwindigkeit da wirklich sehr, sehr gut, die Geschwindigkeitsdifferenz, sage ich mal, sehr gut wettmachen können. Genauso wie Mittelstädt auf der anderen Seite gegen Dembélé. Klar kam Dembélé ab und zu mal ganz gut durch, aber ich sag mal so, da hätte, glaube ich, jeder Linksverteidiger Probleme gehabt. Und Mittelstädt hat wirklich auch einen guten Job gemacht. Es hat mich auch so unglaublich gefreut für den Jungen. Aber ja, wie du sagst, Toni Kroos ist der Strippenzieher da im Mittelfeld. Und ich habe das Gefühl gerade, das ist echt. Oh ja, jetzt bin ich halt wie so der Standarddeutsche, ne? Das kann echt was werden, so.
Ja, ich meine, Maximilian Mittelstädt hat es ja selber gesagt. Er hat gesagt, er glaubt, hier entsteht gerade etwas Großes, hat er im Interview gesagt nach dem Spiel. Und wenn das einer nach seinem allerersten Länderspiel so sagt, dann ist das schon, dann hat das schon was zu heißen. Und ich finde, Maxi Mittelstädt hat das überragend gut gemacht. Für sein Debüt-Länderspiel gegen einen Ousmane Dembélé, der einer der schnellsten Spieler der Welt ist und einer der dribbelstärksten der Welt ist, hat der das unfassbar gut gemacht. Fast nur ein Tor geschossen in der zweiten Hälfte.
Ja, das also hat auch so
offensiv gefreut, Akzente gesetzt. Ja. Überragend. Und auch, was mich auch gefreut hat, weil ich sie so viel kritisiere. Ich kritisiere beides so viel. Antonio Rüdiger und Jonathan Tah. Die haben ein klasse Spiel gemacht. Die haben so viel weggeköpft hinten, sind richtig gestanden auch zum Ball, zum Gegner. Sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr gut. Und da sieht man mal, was möglich ist, wenn man A, keine Experimente macht auf dem Platz mit Positionen oder irgendwelchen taktischen Formationen, sondern wenn man sich ein normales 4-2-3-1 hält mit den Spielern, die für diese Positionen auch so gut sind und die vor allem auch zusammenpassen. Toni Kroos mit Robert Andrich, das muss die EM-Doppelsechs sein.
Ja.
Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, außer gut, Manuel Neuer wird jetzt nach seinem Muskelfaserriss, bleibt ja die Nummer 1, hat Julian Nagelsmann gesagt, was ich auch in Ordnung finde. Aber ich glaube, ansonsten ist das wird das die Elf sein, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wird das die Elf sein, die wir bei der Europameisterschaft sehen, wenn sich niemand verletzt. Das wird die Startelf sein. Wobei vielleicht der Sturm gegnerabhängig ist, weil Havertz ja eher so ein mitspielender Stürmer ist. Und wenn du aber die Dinger auch mal gegen den tiefstehenden Gegner auch mal hoch reinprügeln musst, dann ist vielleicht ein Füllkrug besser beispielsweise, ne? Oder mal ein Undaf oder so, der aus der Tiefe ein bisschen kommen kann. Aber ich glaube, ansonsten wird das die Elf sein, mit der wir auch das Eröffnungsspiel durchaus bestreiten könnten.
Ja, und es macht auch einfach Laune, wenn du allein schon den Pass von Wirtz auf Musiala vorm 2-0 siehst. Also den Laufweg, den Pass da punktgenau hinzuspielen. Ja, das sieht einfach echt gut aus und es macht auch echt Bock und Laune. Und was ich trotzdem auch sagen muss, und das nicht nur, weil ich Stuttgart-Fan bin, als die Jungs reinkamen, Fürich und Undaf und Müller, muss ich auch sagen.
Anton hat auf der 6 gespielt.
Anton kam auch noch, Anton kam auch noch rein. Aber was die vorne gespielt haben, so unbekümmert. Thomas Müller legt ab auf Undaf und der zieht halt einfach drauf und macht fast das 3-0. Also, und ich finde das, wenn du sowas bringen kannst, dann, wenn du so eine Unbekümmertheit jetzt verhaspel ich mich auch noch beim ganzen Schwärmen, wenn du so eine Unbekümmertheit von der Bank bringen kannst, dann ist es geil, weil dann weißt du, ja, die Jungs, die versuchen es dann halt einfach und dann schießen die halt noch ein Tor. Weil ich sag dir, wären die früher gekommen oder wäre das Spiel 15 Minuten länger gegangen, da wäre da auf jeden Fall noch einer reingegangen. Sei es irgendwie über links durch Fürich oder halt über rechts durch Thomas Müller oder halt durch die Mitte, durch Undaf oder Füllkrug.
Ja, der französische Torwart hat er noch ein paar Mal echt überragend auch noch gehalten. Ja, ja. Da muss man dazu sagen.
Wie du sagtest, gegen Mittelstädt auch, ja.
Gegen Mittelstädt und gegen Undaf und dann, ich glaube, Füllkrug hatte auch nochmal eine Möglichkeit. Also den Kopfball, den er leicht drüber setzt, ne, nach der Ecke. Ja. Also das war, und da siehst du, was du auch offensiv an Qualität von der Bank nachbringen kannst. Du kannst einen Fürich offensiv bringen, du kannst einen Müller offensiv bringen, einen Füllkrug, einen Undaf. Du kannst im Prinzip die komplette Viererreihe da vorne, das offensive Mittelfeld und Stürmer, kannst du einmal komplett austauschen, fast ohne Qualitätsverlust für die letzten paar Minuten. Und dann war ja ein Sané und ein Gnabry beispielsweise, die waren nicht mal dabei. Also du hast da fast im Moment die Qual der Wahl, wenn du es mal so siehst, wenn du da offensiv aufstellst. Und mir hat auch ein Gündogan in seiner offensiveren Rolle deutlich besser gefallen als sonst. Viel besser. Fall. Also das kann, mit der Mannschaft kann wirklich etwas entstehen bei diesem Turnier. Und ich glaube auch, dass das die Mannschaft sein wird, die dann auch spielen wird. Und ich glaube, dass dann auch jeder seine Rolle kennt. Genau, ich glaube dass auch ein Fürich und ein Undaf oder vielleicht auch mal ein Füllkrug oder ein Anton, das sind Spieler, die kommen zur Nationalmannschaft, glaube ich, noch nicht mit dem Anspruch, jedes Spiel von Anfang an über 90 Minuten zu bestreiten, sondern die kennen genau ihre Rolle. Die wissen, wir sind diejenigen, die, wenn wir reinkommen, dann zerreißen wir uns hier für die Nationalmannschaft komplett und wir bringen nochmal richtig Feuer rein und sind Teil dieser Mannschaft. Wir sind die Spieler 12, 13, 14, 15, die genauso dazugehören, die genauso wichtig sind. Ja. So wie es auch 2014 war. Da hatten Erik Dohm oder ein Großkreuz oder irgendwas. Die haben ja keine einzige Minute gespielt auf dem Platz. Kramer. Aber die waren trotzdem wichtig, weil sie ihre Rolle gekannt haben. Ja. Und deswegen war auch die Stimmung so gut, weil, ich will jetzt nicht sagen, es gab keinen Konkurrenzkampf, aber im Prinzip hat jeder gewusst, wo er dran ist. Und das ist wichtig, wenn man in so ein Turnier geht.
Ja, 100%. Ich stimme dir da 100% zu. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Undaf hat es ja auf der PK vorher angekündigt, gesagt, ey, ich hoffe einfach, dass ich vielleicht mal spielen darf, die zwei Spiele jetzt. Und dann wäre ich unglaublich stolz und glücklich. Und genau sowas brauchst du. Weißt du, brauchst keinen, der dann draußen sitzt und beleidigte Leberwurst ist, weil er nicht von Anfang an ran durfte. Und du brauchst jemanden, die sind unfassbar stolz, mit diesem Trikot für dieses Land aufzutreten und einfach dabei zu sein und sich mit allem, was sie haben, wirklich reinwerfen, wenn sie die Chance bekommen. Und genau das Gefühl kriege ich halt von den Jungs vom VfB Stuttgart am besten. Gut, weil es auch natürlich der größte Anteil jetzt ist von irgendwelchen Spielern, die diesen Anspruch, sage ich mal, jetzt nicht haben. Ich glaube auch so ein Jan-Niklas Beste, wenn der nicht, sich nicht verletzt hätte, dass der das genauso vorgelebt hätte. Ja, ich hoffe halt einfach, Max, du wirst es ja morgen, wenn die Folge rauskommt, heute, live im Stadion sehen, wie dieses Team gegen Holland spielen wird. Entschuldigung, gegen die Niederlande. Und ich hoffe halt einfach, dass sie den Zug weiterfahren können und genauso eine Leistung zeigen. Und ich, das ist ja das, was du sagst. Jetzt reden alle davon, dass wir Europameister werden. Und genau dieses Gefühl, diese Stimmung brauchst du bei uns Fans, bei uns im Land vor so einer Heim-EM. Weil nur so kannst du die Mannschaft auch tragen. Und genau das werden die jetzt spüren nach der Länderspielpause, wenn es hoffentlich auch gegen die Niederlande gut gelaufen ist. Dann wissen die Jungs so, oh ja, jetzt haben wir da was entfacht. Wir bauen was Großes auf. Und ich glaube halt wirklich, die Qualität haben sie, ohne Frage. Und ich glaube, dass du mit den Fans im Rücken, dass das da wirklich was Großes werden kann. Und ich hoffe halt auch, dass sie sich dafür belohnen, für den Einsatz, den sie bringen werden.
Ja, es wird Zeit, dass sich was dreht. Ne? Ja. Das können wir immer nur sagen. Und ich bin unglaublich gespannt, wie die Stimmung heute Abend in Frankfurt sein wird. Wie da die Fans auch mitgehen und so weiter. Jetzt wird ja noch drüber diskutiert, ob Major Tom hier völlig losgelöst unsere neue Torhymne wird. Lässt sich natürlich wunderbar trällern, vor allem wenn man dann irgendwie schon 3 Bierchen-Intos hat im Stadion. Mhm. Wobei ich immer noch finde, dass, weiß noch früher, dieses Schwarz und Weiß, das fand ich eigentlich auch immer schön, so als Torhymne, damit habe ich auch viel verbunden.
War das nicht von Oliver Pocher?
Ja. Ja, eine hat auch Gutes gemacht. Aber ich bin da unglaublich gespannt, wie die Nationalmannschaft jetzt gegen die Niederlande auftreten wird. Ich glaube nämlich, dass das ein deutlich anderes Spiel wird, weil die aktiver spielen als die Franzosen, in meinen Augen, die Niederländer. Und glaubst du, dass Julian Nagelsmann viel ändern wird in der Startelf personell oder glaubst du, dass er mit der gleichen Elf spielt?
Ich hoffe zumindest, dass er jetzt nicht viel experimentiert. Weil ich glaube, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe, es wäre unglaublich wichtig, wenn wir dieses Spiel jetzt auch positiv gestalten. Einfach für die Fans und für das Land und auch für die Spieler. Weil wenn du jetzt irgendwie viel änderst und es klappt wieder nicht, dann bringst du auch in die Mannschaft wieder Unruhe rein und so, oh Gott, keine Ahnung, bin ich gut genug oder was weiß ich, was da für Gedanken dann sind. Deswegen hoffe ich nicht, dass er viel ändert. Ich hoffe, dass er das Grundgerüst wirklich bestehen lässt mit Toni Kroos und Andrich auf der Doppelsechs, mit Wirtz und Musiala auf den Außen. Vielleicht probiert er mal einen anderen Stürmer aus, vielleicht zieht er auch Havertz runter auf die Gündogan-Position und stellt vorne einen Füllkrug rein. Damit wäre ich vollkommen fein und vollkommen okay. Und deswegen, ich denke, dass er, wie gesagt, im Grundsatz dieselbe Elf spielen lässt, weil nur so bringst du da auch eine Kontinuität rein in der Abwehr, machst nicht viele Experimente und fährst dann einfach ein sicheres Ding, weil dann kannst du auch nachträglich sagen, wenn es irgendwie 1-2 verloren geht, gut, aber wir haben ja gesehen, es lief vieles auch gut, auch gegen Frankreich, keine Ahnung, die ja Top-Favorit sind. Ja, ich weiß nicht. Was sagst du? Glaubst du, der wird da jetzt viel experimentieren, oder?
Ich hoffe nicht. Ich habe aber die Befürchtung, dass er es macht. Ich glaube, dass wir zum Beispiel einen David Raum als Linksverteidiger sehen könnten, tatsächlich. Mhm. Jetzt gehen die Niederlande von Anfang an, dass er vielleicht auch einen Füllkrug bringt. Aber ich würde auch sagen wie du, dass ich nicht so viel verändern würde. Und ich hoffe, dass es nicht macht. Denn wir dürfen nicht vergessen, es sind jetzt noch 3 Spiele. Es sind nur noch 3 Spiele bis zur EM. Wir haben jetzt noch die Niederlande. Und dann vor der Europameisterschaft, habe ich WM gesagt eben? Vor der Europameisterschaft, soweit sind wir noch nicht, vor der Europameisterschaft dann noch gegen die Ukraine und gegen Griechenland. Das heißt, es sind noch 3 Spiele. Und da muss sich jetzt die Mannschaft, natürlich spielen die im Training auch viel zusammen, aber die Mannschaft müssen sich auch in den Spielen, muss sich die Mannschaft jetzt einspielen. Und da hast du jetzt nur noch 3 Spiele. Also fände ich es schade, wenn jetzt noch allzu viel geändert würde, weil das hat extrem gut gepasst in meinen Augen.
Ja, und ich finde auch, überleg mal, das ist jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, ein Heimspiel in Frankfurt. Und ich glaube, da ist es dann halt auch wichtig, das ist jetzt das erste Mal so diese, sag ich mal, Simulation eines EM-Spiels in unserem Land, dass du da dann halt wirklich auch auf die sichere Schiene gehst und sagst, hey, wir wollen das auf jeden Fall gewinnen, wir wollen die Fans abholen. Und das kannst du halt wahrscheinlich eher mit derselben Mannschaft oder mit demselben Gerüst. Und wenn, dann würde ich vielleicht sogar eher sagen, dass er wirklich also seine Mannschaft auf den Gegner anpasst und jetzt nicht rumprobiert im Sinne von, was möchte ich jetzt noch ausprobieren mit dem Team, weißt du? Weil dass er sagt, gut, gegen die Niederlande brauchst du einen robusten Stürmer, weil die Van Dijk in der Innenverteidigung haben. Und gut, über Wirtz und Musiala brauchen wir nicht streiten. Die können, glaube ich, gegen jeden Gegner, egal gegen wen es geht, spielen und brillieren. Und auch in der Abwehr brauchst du dann halt die robusten. Vielleicht passt jetzt sogar Mittelstädt besser, weil er halt eben positionsgetreuer als David Raum, glaube ich, ist. Bisschen defensiver eingestellt ist, gerade vor allem, wenn Musiala vor ihm spielt und noch nicht führig. Ja, dass er halt da die Sicherheit, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir einfach sagen, der sollte am besten nicht viel ausprobieren und jetzt sozusagen für die letzten 3 Spiele vor der EM sein Grundgerüst bauen. Er hat genug ausprobiert, das können wir auch sagen, in den Spielen zuvor. Deswegen bin ich mir sicher und ich hoffe es, dass er bei seinem Team bleibt.
Das
viel
geredet ich auch. Um nix. Das glaube ich auch und ich würde mich extrem freuen, morgen mal live im Stadion Musiala und Wirtz miteinander zu sehen, den Kombinationsfußball und vor allem auch mal, weil ich habe ihn, ich glaube, das ist jetzt 9 Jahre her, als ich Toni Kroos zum letzten Mal live im Stadion habe spielen sehen. Ich glaube, das ist 9 Jahre her mittlerweile, wenn ich mich nicht irre.
Bei welchem Spiel war das?
Vorbereitungsspiel auf die WM 2014 gegen Kamerun in Mönchengladbach.
Okay.
Ich meine, da hat er gespielt, weil danach war er dann bei Real Madrid. Ich bin ja jede Saison eigentlich auch bei Bayern München im Stadion, 1-2 Mal pro Saison. Bei der Nationalmannschaft war ich aber seitdem, glaube ich, nur bei einem Länderspiel live im Stadion. Das war gegen Israel im vergangenen Jahr, meine ich, oder vor 2 Jahren.
In Sinsheim.
In Sinsheim. Und da war Toni Kroos aber schon zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Da habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. Also ich würde mich unglaublich freuen, Toni Kroos auch mal wieder live im Stadion zu sehen, weil das einfach ein Ereignis ist, den besten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten. Das sage ich jetzt einfach mal so. Live im Stadion zu sehen, also das ist eine Augenweide. Und das würde mich extrem freuen. Ich freue mich so drauf, im Stadion zu sein. Ich freue mich so drauf. Und ihr werdet dann natürlich mitgenommen auch
ja, ich hoffe
ein bisschen über Social Media. Wenn ihr natürlich der Kabinenpredigt folgt, dazu müsst ihr folgen. @Kabinenpredigt auf Instagram. Dann kriegt ihr da morgen auch ein paar Eindrücke aus dem Stadion in Frankfurt, ne? Aus dem Waldstadion, nennen wir es mal, damit wir keine.
Genau.
Wir auf internationaler
Ebene ist es doch sowieso das Waldstadion, oder?
Stimmt, stimmt. Ja. Da ist es ja sowieso so. Wir haben ja hier schon Schleichwerbung für Adidas und Nike gemacht heute. Stimmt. Da braucht man nicht auch noch für eine größere Bank in Deutschland eine Schleichwerbung machen. Nennen wir es Waldstadion. Und da nehmen wir euch mit der Kabinenpredigt heute auch so ein bisschen mit dann ins Stadion hinein und dann schauen wir mal, wie sich die Elf schlägt gegen die Niederlande. Das ist ja auch ein Duell, das immer von reichlich Prestige geprägt ist. Deutschland gegen die Niederlande. Viele große Duelle in der Vergangenheit, viele WM-Finals, EM-Finals, viele denkwürdige Partien von Spuckattacken über Finaltore, über Weltmeistertitel. Also da ist einiges drin, glaube ich, in dieser Partie. Das wird toll.
Bin ich mir sicher. Bin ich mir auch sehr, sehr sicher, Max. Ich beneide dich. Ich beneide dich auch, dass du die Nationalmannschaft spielen sehen darfst. Ich muss mal gerade nachdenken, ob ich jemals schon mal die Nationalmannschaft spielen sehen habe. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich bin generell nicht so arg bewandert im deutschen Raum, außer jetzt beim VfB Stuttgart war ich, glaube ich, eher selten im Stadion. Oder? Na. Ich war jetzt vergangene Woche in Aalen, in der Centus Arena, bei meinem Arbeitgeber, beim Auswärtsspiel meines Arbeitgebers. Es war auch spannend, aber ich glaube, von der Qualität nicht zu vergleichen mit der Nationalmannschaft. Deswegen brauchen wir da auch gar nicht mehr viel drüber reden. Ja, ich würde sagen, Max, dann war das jetzt eine sehr kurze, eine sehr knackige, aber eine sehr spannende, wobei spannend war sie eigentlich nicht, aber eine sehr, sehr schöne Folge mit dir zu zweit. Unserem Nationalmannschaftsspezial oder DFB-Spezial können wir sie ja nennen. Und ja, dann haben wir ab nächster Folge wieder deutlich mehr Gesprächsstoff. Nationalmannschaftsspiel gegen Holland, gegen die Niederlande. Und natürlich steht auch die Bundesliga wieder an. Ich bin tatsächlich am Sonntag im Stadion gegen Heidenheim.
Haben wir nicht auch Bayern gegen Dortmund am kommenden Wochenende?
Ach so.
Haben wir nicht den Klassiker sogar noch?
Ich glaube ja. Mhm. Also, wie gesagt, da werden wir viel, viel Gesprächsstoff haben, bin ich mir sicher. Und ich würde sagen, wir belassen es dabei, Max, oder?
Ja, ne? Bayern gegen Dortmund, da kann man nochmal den wunderbaren Spruch von Niklas Füllkrug von der Pressekonferenz sagen, als Dennis Undaff scherzte, dass die Nationalspieler in Stuttgart jetzt nur noch unter sich reden und sonst mit niemandem mehr. Und daraufhin sagte Niklas Füllkrug, das würde bei uns in der Kabine momentan schlecht ankommen.
Ja, da bin ich mir sicher.
Da würde der Selbstgespräche führen.
Naja, da müssen sie halt mal eine gute Leistung zeigen gegen die Bayern. Und dann ist da vielleicht auch das EM-Ticket drin für den einen oder anderen Spieler. Also wer weiß.
Wer weiß. Na? Also, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf das Länderspiel heute Abend gegen die Niederlande und das werden wir dann natürlich auch besprechen, dann kommenden Dienstag zusammen mit dem Bundesligaspieltag. So, und wir nehmen euch mit ins Stadion auf unseren Social Media Kanal @kabinenpredigt. Genau. Gerne reinfolgen. Ne? Tim, danke, hat Spaß gemacht und danke, vielleicht Max. Haben wir den Tom in der nächsten Folge auch wieder dabei, das magische Dreieck. Ne? Also, ich liebe Grüße. So sieht's aus. Liebe Grüße und bis nächste Woche. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao, ciao.